Herzlich willkommen bei Female Success, dem Podcast, der Frauen in Wirtschaft und Führung in den Fokus rückt. Wir zeigen, wie Unternehmen weibliche Führung gezielt fördern können und wie Frauen ihre Karriere erfolgreich gestalten. Eure heutige Gastgeberin ist Dr. Marie-Therese Thiel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Success, dem Podcast, in dem wir Frauen und ihre Karrieren ins Zentrum stellen und zeigen, wie bedeutend ihre Rolle für den Erfolg von Unternehmen ist. Mein Name ist Marie-Therese Thiel und ich berate gemeinsam mit meiner Kollegin Dr. Martina Rudi mit Female Success Unternehmen zu mehr Frauen in Führung und Verantwortung. Und in diesem gleichnamigen Podcast kommen unsere Gäste zu diesem Thema zu Wort. Heute spreche ich mit Vera Weidemann, Mitglied im Vorstand des regionalen Energieversorgers EWE in Oldenburg. Das ist mir natürlich eine ganz besondere Freude, weil sie kommt auch ist heute in der Energiewirtschaft tätig und wir haben gerade schon gesprochen, welche schöne Familie doch die Energiewirtschaft und insbesondere auch die kommunale Energiewirtschaft ist. Ja, und wie habe ich Vera kennengelernt? Mein strategischer Sparringspartner Live Neugeboren hatte ihren Kollegen im Podcast zu Gast und hat dann mich mit Vera vernetzt und so sind wir zueinander gekommen und wir hatten gerade schon einen sehr lustigen Auftakt unseres Gespräches. Also ich hoffe, es geht in der gleichen guten Stimmung weiter. Ja, Vera ist über verschiedene Stationen in der Industrie in ihre heutige Position als Personalvorständin und Arbeitsdirektorin bei der EWE gekommen. Und was auch noch bemerkenswert ist, sie engagiert sich als Mentorin in dem Programm CEO der Zukunft, eine Initiative der kommunalen Energiewirtschaft. Vielleicht habt ihr darüber auch schon in den sozialen Medien gehört. Aber ihr werdet im Laufe des Gespräches auch noch mehr dazu erfahren. Ja, hierüber und über ihren beruflichen Lebensweg, aber auch über die Situation von Frauen im Wirtschaftsleben und ihre Erfahrungen dazu möchte ich heute mit meinem Gast sprechen. Liebe Vera, danke, dass du dir heute Morgen Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen und vielleicht magst du dich nochmal selbst unseren Hörern vorstellen und auch deinen beruflichen Weg und was deine heutigen Aufgaben sind und vielleicht auch ein bisschen zu der Person Vera Weidemann. Ja, bitteschön, Vera.
Ja, guten Morgen, Marie. Das mache ich natürlich sehr gerne. Vielen Dank, dass ich zu Gast in deinem Podcast sein darf. Also wie ihr gerade schon von Marie gehört habt, ich bin Vera Weidemann. Ich fange mal mit dem Persönlichen an. Ich bin 50 Jahre jung, lebe jetzt seit 3 Jahren in Oldenburg mit meinem Mann, der mich seit einem, ja, mittlerweile Vierteljahrhundert begleitet. Und mein Mann ist für mich der wichtigste Mensch im Leben. Warum ist er für mich so wichtig? Weil er für mich Energielieferant ist, Inspirationsquelle und vor allen Dingen Heimat. Wir haben uns viel in Deutschland hin und her bewegt, aber er war immer der Anker. Und da komme ich auch schon zu meinen beruflichen Wegen. Die waren verschlungen und kurvenreich. Als eine Konstante hat sich die kritische Infrastruktur aber gezeigt. Aber da muss ich ein bisschen weiter in der Vergangenheit ansetzen. Ich bin nach dem Studium den eher ungewöhnlichen Weg gegangen in die Selbstständigkeit als Trainerin und Beraterin. Das hat sich schon im Studium als ein Weg abgezeichnet. Ich habe ein Standbein in der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin gehabt und habe mir dann sukzessive die Selbstständigkeit im Studium schon aufgebaut. Was habe ich aus der Zeit vor allen Dingen mitgenommen? Ja, ganz klar. Eine große Prise Unternehmertum. Wenn man selbstständig ist, bleibt das nicht aus. Das begleitet mich auch heute auf meinem Lebensweg. Und ich habe vor allen Dingen viel Erfahrung gesammelt, wie man Menschen für unterschiedliche Themen bewegt. Auch das hilft mir in meiner heutigen Position ungemein. Das habe ich fast 7 Jahre gemacht und als mein Mann dann beruflich in die Mitte Deutschlands nach Kassel gezogen ist, weil er dort eine spannende Position hatte, habe ich für mich entschieden, dass ich mich gerne auch im Unternehmenskontext einmal beweisen möchte, weil mein Weg aus dem Studium in die Selbstständigkeit ja, wie gesagt, ungewöhnlich war und ich zumindest den Unternehmenskontext einmal kennenlernen wollte. Und so hatte ich eine tolle Chance bei B. Braun, einem weltweiten Gesundheitsversorger, familiengeführtes Unternehmen, ganz unterschiedliche Positionen in HR kennenzulernen. B. Braun hatte damals ein Trainee-Programm, das sich an Berufserfahrene richtete, mit dem Fokus, entweder in einer kleinen Landesgesellschaft die Geschäftsführung zu übernehmen oder eine Schlüsselrolle in der Zentrale. Und für mich war dieses Zentralprogramm vorgesehen. Und bei B. Braun habe ich einfach wirklich von der Pike auf HR-Geschäft lernen dürfen. Ich bin relativ schnell immer wieder in neue Funktionen gekommen. Ich habe nie lang gezögert. Man hat mich gefragt und ich habe gesagt, ach, ich probiere das mal aus, ich mache das. Und so habe ich wirklich in der Breite HR-Geschäft kennengelernt. Ich bin dann für B. Braun nochmal in die Sparte gewechselt, also von der Zentrale in die Sparte. Die sitzt in der Nähe des Bodensees. So ging es von Mittellage Deutschland in den Süden. Warum war damals der Wechsel für mich einer, den ich unglaublich bewegend und spannend fand, obwohl ich in der Zentrale sehr, sehr gerne war, weil diese Sparte häufig sehr innovative Personalkonzepte auf den Weg gebracht hat, in dem Piloten ausprobiert hat und dann in die Welt ausgerollt hat. Und so haben wir seinerzeit, das ist jetzt mehr als eine Dekade her, schon Konzepte für Auszeiten aus dem Beruf, damals die Sabbaticals, Lebensarbeitszeit konnten und vor allen Dingen auch Wahlarbeitszeit eingeführt. Und das war damals sicherlich nicht selbstverständlich. Das haben wir im Schulterschluss auch mit der Gewerkschaft, mit der IG Metall auf die Straße gebracht. Und die Werkleitenden, das kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, die waren da damals nur Männer, die waren damals nicht so begeistert davon, dass jetzt die Menschen alle 2 Jahre mal ihre Arbeitszeiten munter wählen dürfen. Am Ende waren sie aber die größten Verfechter für diese innovativen Konzepte, weil ihnen das wirklich Zufriedenheit in die Mannschaft gebracht hat. Es hat ihnen neue Talente in die Produktion gebracht und es hat vor allen Dingen Kolleginnen und Kollegen auch gebunden. Also das waren wirkliche Erfolgsmodelle, aber alles andere als einfach, sie zu implementieren. Das war eine ganz, ganz spannende, tolle Zeit. Ich deutete das mit dem geografischen Wechsel schon an. Mein Mann ist mit mir in den Süden gekommen. Der Süden war bei ihm aber das Allgäu und nicht Baden-Württemberg in der Nähe des Bodensees. Und wir haben nach vielen Jahren des Pendelns irgendwann für uns gesagt, das ist eigentlich kein Lebensentwurf, der für uns gut passend ist und den wir langfristig so auch weiterleben möchten. Und so war es dann eigentlich eine Zufallsbegegnung, die mich zum internationalen Logistiker gebracht hat. Ich habe B. Braun mit einem weinenden Auge verlassen, aber auch mit einem lachenden nochmal eine neue Branche kennenlernen zu dürfen. Und die Logistik habe ich vor allen Dingen sehr intensiv in den Pandemiejahren natürlich kennengelernt. Und auch nochmal anders erlebt, wie HR in der Mitte des Business sein kann, weil in der Pandemie es natürlich nochmal andere Auswirkungen hatte, wenn eine Schicht weggebrochen ist. Also da musste es gar nicht die Masse von Menschen betreffen, sondern es konnte eine Schicht mit 20 Personen sein und das konnte bedeuten, dass Warenströme in ganz Europa zusammengebrochen sind. Also das war unglaublich bewegend. Das war nochmal Unternehmertum von der anderen Seite im Unternehmen aus HR heraus erlebt. Aber dieses Momentum für HR, nicht nur nah am Business, sondern in der Mitte zu sein, das begleitet mich seitdem nochmal intensiver als je zuvor. Und vor allen Dingen auch heute in der Rolle als Vorständin. Ich bin vom Logistiker dann zu EWE gewechselt. Gar nicht mal so sehr, weil es die Vorstandsrolle war, sondern weil mich dieses Thema Energiewende gestalten nochmal anders motiviert hat. Also da waren nochmal andere Treiber, die angesprochen waren. Wenn etwas in unserer Gesellschaft extrem bedeutend ist, dann ist es, dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen und diese Energiewende und digitale Teilhabe zu ermöglichen. Und heute bin ich mit Freude bei EWE, darf ein Unternehmen begleiten, das der größte Energieversorger Niedersachsens ist, führendes Unternehmen in der kommunalen Wirtschaft. Marie, du hast es eingangs gesagt. Und ein Unternehmen, das vor allen Dingen entlang der gesamten energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette agiert, also von der Erzeugung zur Speicherung, zur Verteilung von Energie bis hin zur eigentlichen Anwendung. Und so denken wir bei EWE auch wirklich immer in Systemlösungen und was dem gesamtwirtschaftlichen System dann auch dienlich ist. Und das macht die Aufgabe in der Breite unheimlich spannend. Zudem sind wir dabei, in den nächsten 10 Jahren so bis zu 16 Milliarden zu investieren, also auch riesige Investitionsbedarfe, die natürlich Menschen dann auch in Taten umsetzen, hoffentlich wollen, aber das nehmen wir so wahr, letztendlich aber auch müssen, damit uns das aus dem Unternehmen heraus besonders gut gelingt. Und da gestalten und wirken wir in HR ganz intensiv, um diese Transformation auch zu bewerkstelligen, weil das Technologische ist alles da, das entwickelt sich auch rasant, auch wenn wir auf KI schauen. Das wirklich Spannende ist die soziale Transformation. Und selbst Wirtschaftsweisende sagen ja mittlerweile, 70% des Gelingens von Transformation hängt von den Menschen ab. Das ist die soziale Transformation.
Ja, das war mal ein ganz spannender Ritt durch dein ganzes Leben und gibt's ganz viele Anknüpfungspunkte. Natürlich, also ich als alte RWE-lerin könnte jetzt sehr intensiv mit dir über den integrierten Energieversorger reden und wie spannend das ist. Aber ich möchte noch mal zu einer anderen Frage kommen. Deine Geschichte zeigt also auch für andere Kolleginnen, ich sag mal, Augen auf bei der Partnerwahl. Also ich habe jetzt erlebt, dein Mann hat dich sehr unterstützt. Ihr seid beide beruflich aktiv und ja, wahrscheinlich inspiriert ihr euch gegenseitig. Und das ist ja auch ein großes Glück. Und wie ist das dazu gekommen?
Ja, Marie, ganz ohne Frage. Ohne meinen Mann wäre das so nicht denkbar gewesen. Es ist ein Geschenk, einen Partner zu haben, mit dem man auf Augenhöhe Lebensentwürfe gestalten kann. Und wir haben beide in unterschiedlichen Phasen immer mal gesagt, wir folgen dem anderen, weil die Chance eine größere war, weil es gut in das gemeinsame Leben passte, weil vielleicht auch der Standort attraktiv war. Das gehört ja auch dazu, wo lebe ich, wer sind die begleitenden Menschen. Und so bin ich ihm ein paar Mal gefolgt und er ist mir wiederum dann ein paar Mal gefolgt. Und das hat wirklich unser Leben geprägt. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, und das gehört zur Wahrheit dazu, wir haben keine Kinder. Und ich bin mir sehr sicher, in einem Land wie Deutschland wären unsere Wege andere gewesen, wenn wir Kinder gehabt hätten. Das sollte einfach nicht sein. Nichtsdestotrotz, wenn ich auf die Kinderbetreuungssituation in Deutschland blicke, dann ist das keine strukturelle Situation, die, wie man so schön sagt, Dual Careers, also beidseitige Karrieren unbedingt befördert. Und mich umtreibt auch sehr diese Frage, in welchen Lebensphasen entscheiden sich Entwicklungswege und Karrierewege. Und das ist häufig zu einem bestimmten Zeitpunkt im Alter auch. Und wenn die Konstellationen so sind, dass der Mann ein paar Jahre älter ist in gemischtgeschlechtlichen Beziehungen, dann hat das ganz häufig eine Auswirkung darauf, wie monetäre Entscheidungen getroffen werden. Weil dann häufig, gerade in jungen Jahren, die Entscheidung dahin fällt, wer mehr Geld verdient. Das kann man, glaube ich, einfach so platt auch sagen. Und dann ist es häufig der Ältere oder umgekehrt kann es auch die Ältere sein. Aber statistisch gesehen ist es häufig der Mann, der Ältere ist. Und dann laufen die beruflichen Wege in Richtung des Mannes.
Das ja, also es ist ein weites Thema, da könnten wir einen ganzen Podcast drüber gestalten. Und du sagst zu Recht, in Deutschland ist die Situation so, ich habe ja mein halbes Leben in Osteuropa verbracht, da ist die Situation eine andere, aber auch das soll heute nicht unser Thema sein. Ich möchte noch mal auf einen Punkt zurückkommen. Also du verantwortest heute mit deinen Vorstandskollegen komplexe Infrastrukturthemen. Und du hast auch gesagt, dich hat immer kritische Infrastruktur gereizt. Also Logistik ist in gewisser Weise auch eine Infrastruktur. Und dann frage ich jetzt mal, wie viel technisches Detailwissen brauchst du als Topmanagerin, und um deine Aufgaben erfüllen zu können? Und wie viel ist dann reine Steuerung, anleiten, Vertrauen in deine Teams? Vielleicht kannst du da den Zuhörern noch mal so ein Gefühl für geben.
Na, mit den Rollen, die ich heute bei EWE bekleide, das ist ja von HR über Recht, über Workplace and Mobility und uns die Begleitung unserer IT-Tochter BTC, ist die Spannbreite so groß, dass niemand erwartet, dass man technisches Detailwissen hat in dieser Rolle. Ungeachtet dessen bin ich fest davon überzeugt, dass wenn ich für ein Unternehmen stehen möchte und wenn ich die Arbeitgebermarke stärken möchte, dann muss ich mich auch bis zu einem gewissen Grad mit den Details beschäftigen. Sonst sind die Botschaften, die man sendet, nicht authentisch und sonst kann man ehrlicherweise auch nicht gestaltend seinen Job machen. Ich glaube, das Wichtigste in der Führung ist Vertrauen. Und das ist immer so leicht dahergesagt. Das ist aber harte Arbeit. Vertrauen entsteht nicht aus dem Nichts, sondern Vertrauen braucht Erfahrungswerte. Vertrauen braucht damit auch eine gewisse Zeit, die wächst. Und es braucht vor allen Dingen eine adäquate Besetzung der Rollen im Unternehmen. Und mit adäquat meine ich passend. Das heißt jetzt gar nicht immer, dass man die absoluten Talente in jeder Rolle braucht, aber eine gute Passung zwischen Motivatoren von Menschen und Fähigkeiten und der eigentlichen Besetzung der Rolle. Und dann kann man sich auf Teams auch verlassen. So entstehen starke Teams. Je diverser sie sind, umso besser aus meiner Sicht, wenn es eine gemeinsame verbindende Basis gibt. Sonst kann das auch in ganz andere Richtungen gehen, wenn es diesen, ich nenne ihn immer Common Ground, also eine Basis, die man gemeinsam geschaffen hat, gemeinsame Zielsetzungen, wenn es die nicht gibt. Und für mich liegt die Kraft in guter Führung in den guten Fragen. Weniger im Sagen, viel mehr im Zuhören und im Fragen und vor allen Dingen in einem positiven Blick auf die Zukunft. Und wenn wir so in unsere heutige Welt schauen, ist das manchmal gar nicht so einfach. Das ist auch manchmal für mich nicht so einfach, Zukunftseuphorie zu verbreiten. Aber wir brauchen diesen positiven Blick, um das gestaltende Element nicht zu verlieren, weil aus Pessimismus entsteht keine Handlung. Die entsteht nur aus einem Optimismus heraus. Und wie hat Popper so schön gesagt, der Philosoph, es gibt keine vernünftige Alternative zum Optimismus. Also es ist ja auch vernünftiges Handeln, wenn man positiv auf die Zukunft blickt.
Ja. Und wie bewahrst du dir diese persönliche Energie, die es ja auch braucht, um Optimismus zu verbreiten, um Teams zu motivieren? Gibt es da ein Rezept? Wie kriegst du den Ausgleich hin?
Also ein ganz wichtiger Ausgleich, ich habe es zu Beginn angedeutet, ist sicherlich Zeit mit meinem Mann zu verbringen. Der ist mein härtester Kritiker, aber auch mein größter Fan und vor allen Dingen mein bester Freund. Und er weiß, diese unterschiedlichen Rollen sehr gut situativ zu besetzen. Das hilft mir sehr, weil er immer auch ein Korrektiv ist, gerade in schwierigen Situationen. Und ehrlicherweise sind es auch meine Laufschuhe, die mein Ventil für negative Energie sind. Also wenn es mal nicht so läuft, dann ab in die Schuhe, raus und laufen und danach sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.
Also das braucht man aber wirklich, Kopf frei kriegen, was ganz anderes tun und so ein Ausgleich muss sich eigentlich jede Führungskraft, so ein Raum muss sich jede Führungskraft schaffen. Ansonsten kann man nicht jeden Morgen den Stecker umlegen und loslegen, ja. Also neben deinen Aufgaben in der EWE, die du ja jetzt auch beschrieben hast, engagierst du dich, ich habe es ja eingangs gesagt, als Mentorin bei der Initiative CEO der Zukunft. Kannst du das den Hörern mal kurz beschreiben, worum es da geht und vor allen Dingen, warum hast du dich dafür entschieden, als Mentoring da mitzumachen?
Also das Programm CEO der Zukunft ist ja das erste branchenweite Cross-Mentoring-Programm. Ich finde das so besonders, weil sich Unternehmungen in der Kommunalwirtschaft zusammengeschlossen haben, um ein gemeinsames Problem anzugehen. Und zwar jenseits von vermeintlichen Konkurrenzsituationen zu sagen, wir müssen kluge Köpfe in die Kommunalwirtschaft bringen. Und die Kommunalwirtschaft ist für mich das Rückgrat der Daseinsvorsorge. Da braucht es Menschen, die auch nahbar sind, die innovativ denken, die vor allen Dingen auch mutig denken. Und wir sehen, dass wir mit dem demografischen Wandel, aber dass wir auch in der Kommunalwirtschaft insbesondere in Nachwuchsprobleme stolpern werden, wenn wir nicht aktiv daran arbeiten. Und das gemeinsam so zu gestalten, dass man sagt, wir schaffen ein Programm, das einerseits Weiterbildung ermöglicht, das praxisnahes Wissen weitergibt, das individuelles Mentoring ermöglicht, Und dass Führungskräfte, die schon erfahren sind, auf diesem Weg begleitet und wirklich auch für die Kommunalwirtschaft begeistert, wenn sie nicht schon in der Kommunalwirtschaft sind. Das fand ich eine ganz kluge, tolle Idee. Daran beteiligen sich ja auch namhafte kommunale Unternehmungen. Und du fragtest, warum mache ich das? Aus den zuvor genannten Gründen, aber auch, weil ich das große Glück hatte, beeindruckende Führungspersönlichkeiten in meinem Leben zu erleben, die mich begleitet haben, die für mich immer mal wieder eine Tür geöffnet haben, sodass ich in einen Raum schauen konnte. Durch die Tür gehen musste ich immer selbst. Aber sie waren da, haben Mut zugesprochen und haben einfach Möglichkeiten gegeben. Und jetzt möchte ich selbst Erfahrungen weitergeben, natürlich Impulse setzen, aber vor allen Dingen auch andere Perspektiven einholen und selbst auch nochmal lernen. Das ist eine ganz inspirierende Art, ein Mentoring-Programm zu begleiten, weil es ja immer ein beidseitiger Prozess ist. Und das finde ich ganz großartig.
Ja, also das Einzigartige an dem Programm, was ja über 2 Jahre geht, ist, glaube ich, dass es fachliche Entwicklung mit Persönlichkeitsentwicklung kombiniert. Ja, es ist also nicht das klassische Mentoring-Programm, sondern es sind beide Aspekte dabei. Du hast gerade gesagt, du möchtest etwas zurückgeben. Wenn du zurückblickst auf deinen beruflichen Lebensweg, ohne dass du jetzt Namen nennst, waren deine Förderer männlich oder weiblich?
Sowohl als auch.
Aber eben auch sehr, also in meiner Person in der Energiewirtschaft, ich habe 1990 beim RWE angefangen, da waren es naturgemäß noch mehr männliche Vertreter, aber dass man vielleicht auch mal mit dem Mythos aufräumt, also, dass Männer keine Frauen fördern. Also, ich habe genau das Gegenteil erlebt.
Das teile ich, Marie, zu 100%. Ja. Bei mir waren es auch mehr Männer, die gefördert begleitet haben als Frauen. Aber ich habe durchaus auch auf meinem Lebensweg beeindruckende Frauen getroffen, die auch Impulse gesetzt haben, die einfach auch Role Models waren, ehrlicherweise. Und vor allen Dingen im universitären Umfeld und dann in den ersten Stationen sind mir Frauen begegnet, die mich wirklich beeindruckt haben. Später waren es dann zugegebenermaßen sehr viele Männer. Also die Logistik ist sehr männlich dominiert und zu der Zeit auch die Gesundheitsversorgung. Also auch da waren sehr, sehr viele Männer in den Top-Führungspositionen. Also als das erste Führungsprogramm war und auch die PartnerInnen eingeladen wurden, war mein Mann mit einem anderen Kollegen im Damenprogramm. Also da lachen wir heute noch drüber. Aber das ist halt so ein geteiltes Lachen.
Ja, genau. Ja, und heute bist du Role Model eben für jüngere Kolleginnen, eben auch sich in der Energiewirtschaft zu engagieren, weil genau wie du gesagt hast, es stehen aufgrund des demografischen Wandels in den nächsten Zeiten sehr viele neue Führungsbesetzungen gerade in der Branche an. Wir haben ja eine Vielfalt von kommunalen Energieversorgungsunternehmen in Deutschland. Das ist halt aus der Struktur der Branche gewachsen und dort sind sehr viele Führungspositionen zu besetzen und eben deswegen hat die Branche halt jetzt mal selber so ein Programm aufgelegt, was ich ganz großartig finde. Ich werde, kann ich schon mal eine kleine Ankündigung an unsere Hörer. Auch zu dem Programm werden wir nochmal eine gesonderte Folge mit den Initiatoren des Programms machen. Also das schon mal als kleiner Werbeblock hier. Ja, ich komme nochmal zu dem Thema vielleicht persönliche Kommunikation. Ich habe gerade mit dem Verband der Unternehmerinnen und der Handelskammer in Budapest eine Konferenz zum Internationalen Frauentag gemacht und da hatten wir das Thema persönliche Kommunikation als Unternehmensstimme. Das ist zugegebenermaßen kein besonders weiblich oder männlich, sondern ne, es ist zwar eine Konferenz von Frauen, aber für Frauen und Männer. Und da haben wir die Bedeutung der persönlichen Kommunikation untersucht, analysiert, diskutiert, als Unternehmensstimme in der Krise, als Arbeitgebermarke. Jetzt mal eine Frage. Wie viel Vera Weidemann steckt in der offiziellen Kommunikation von dir als Vorständin?
Nee, ich sag ja immer, wo Vera Weidemann draufsteht, ist auch Vera Weidemann drin. Also ehrlicherweise bekommt man immer zu 100% Vera Weidemann. Ich kann das mir auch kaum anders vorstellen, weil es sonst für mich nicht authentisch ist. Die Dinge, die ich vertrete, die muss ich auch mit Überzeugung vertreten. Das heißt jetzt nicht, dass Entscheidungen, die mal unbequem sind, dann überhaupt nicht möglich sind. Ich brauche für mich dann immer ein gutes, argumentatives Gerüst, dass ich das auch überzeugend nach außen so vermitteln kann. Und das gilt dann auch für mich. Ich sage auch genauso, wenn irgendwo viel Licht ist, wo der Schatten ist. Ich versuche das immer möglichst transparent auch so zu gestalten, weil es hilft nichts. Alles andere fällt einem ohnehin irgendwann auf die Füße. Und ich finde, das ist auch etwas, mir persönlich gibt es Schwung und Kraft an der Stelle. Das ist Ausdruck der Persönlichkeit. Ich mache aber auch keinen Hehl daraus, das macht auch verletzlich. Weil wenn man natürlich Rolle und Person sehr zusammendenkt, dann sind vermeintliche Angriffe, die eigentlich eher die Rolle attackieren, natürlich gleichwohl auch persönliche Angriffe. Dessen muss man sich bewusst sein, aber ich mache das mit großer Überzeugung so, weil wie gesagt, für mich würde es nicht anders funktionieren. Ich habe aber schon gesehen, dass Menschen das besser differenzieren können. Ich persönlich halte es für mich nicht für erfolgreich und zielführend.
Ja, also das ist ein großes Thema, warum ja auch viele Frauen die Bühne scheuen. Ich glaube, man muss einen sehr individuellen Umgang mit solchen Attacken lernen und für sich entwickeln. Aber ich denke, leise führen wäre keine Alternative. Und so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, schon gar keine Alternative für dich. Ja. Und vielleicht auch an unsere Hörerinnen, also Führung hat ja was damit zu tun, dass man gern mit Menschen arbeitet. Also ich habe immer gesagt, eine Führungskraft muss Menschen lieben. Und das knüpft dann auch daran, was du gesagt hast, man kriegt auch unglaublich viel Energie zurück, weil man ja auch Wertschätzung bekommt, Austausch bekommt und manchmal öffnen sich die Mitarbeiter, da bekommt man ja sehr viel zurück. Deswegen meine Frage nochmal, wie definierst du ganz persönlich am Ende eines Arbeitstages, ob es ein erfolgreicher Arbeitstag war?
Ich nehme die Frage gleich nach dem erfolgreichen Arbeitstag. Ich würde gerne bei dem einen Punkt einhaken, ob leises Führen nicht zum Erfolg führt. Ich glaube sehr wohl, dass leises Führen möglich ist. Ein bisschen Frage, wie definiert man leise? Aber ich halte nichts davon, dass Frauen versuchen, die besseren Männer zu werden oder von einer Überbetonung weiblicher Benachteiligung oder von Nichtsehen von weiblichen Stärken. Ich glaube, es ist eher dieses aus der Deckung kommen und sichtbar werden. Und ich gebe dir ein Beispiel. Ich erlebe das immer wieder in Konstellationen, wo man sich eigentlich zeigen könnte. Wir haben immer mal wieder Veranstaltungen, in denen wir auch Dinge erarbeiten, wo wir uns wirklich konkreten Fragestellungen des Unternehmens widmen. Da gibt es immer die Möglichkeit, am Ende Ergebnisse aus einer Arbeitsgruppe zu präsentieren. Und ich erlebe da kein Drängeln. Also weder von den Männern noch von den Frauen. Und das sind häufig Veranstaltungen, da sind wir im Gesamtvorstand präsent. Das ist eigentlich eine ideale Möglichkeit, sich zu zeigen. Ja, klar, da ist ein Risiko drin. Und dieses Risiko muss man an der Stelle auch dann bereit sein zu nehmen. Und dann braucht es gar nicht das Laute. Das kann ja dann durchaus leise sein. Ich glaube, ich gelte in der Unternehmung auch nicht als laute Person im Übrigen. Ja, ich habe eine Meinung und habe eine Stimme, aber im Sinne von laut, das ist jetzt eine, die auf den Tisch schaut oder die dann so ganz energisch wird, das bin ich als Person gar nicht. Aber woran mache ich Erfolg fest? Am Ende eines Tages. Das ist vielschichtig, aber für mich bedeutet Erfolg, einen Unterschied gemacht zu haben. Und das kann manchmal, so klein es klingen mag, sein, die richtige Frage gestellt zu haben. Das kann natürlich auch mal sein, eine schwerwiegende Entscheidung getroffen zu haben und an der Stelle dann Verantwortung für diese Entscheidung zu übernehmen. Und es kann auch mal sein, dass man jemanden wieder wirksam in die Organisation gebracht hat, weil man ihm oder ihr ein Ohr geschenkt hat. Also manchmal sind es die kleinen Dinge, aber daran messe ich Erfolg. Habe ich am Ende einer Woche einen Unterschied gemacht? Oder war es
ja, das ist doch eine schöne Vorgehensweise, finde ich, ja. Kann man auf ganz viele Führungskräfte übertragen. Und wie gesagt, in dem Podcast reden wir zwar viel mit Frauen, auch mit männlichen Gästen, aber unsere Unterhaltungen eignen sich eigentlich sowohl für Männer als auch für Frauen in Führungspositionen. Und du hast schon viel über die strukturellen Schwierigkeiten in Deutschland für mehr Frauen in Führung und Verantwortung gesprochen bei der Kinderbetreuung und bei den eben die Frage, wie man den beruflichen Lebensweg, in welchen Phasen man den gestaltet. Wenn man das Thema aber mal weglässt, ist ein ganz wichtiges, aber siehst du auch noch andere Gründe, warum wir bei dem Thema mehr Frauen in Führung und Verantwortung nicht wirklich weiterkommen, weil über das ob das richtig ist, wird nach meinem Gefühl nicht mehr so viel diskutiert, aber trotzdem geht es nicht voran. Und was glaubst du, sollten Unternehmen tun, dieses Thema voranzubringen? Oder was tut ihr konkret, um das voranzubringen in der EWE?
Ich teile das, Marie, was du sagst. Die größte Herausforderung für Chancengerechtigkeit ist aus meiner Sicht nicht mehr so sehr eine kulturelle im Sinne von, jemand hat den Wert von Diversität noch nicht erfasst und es wird wild dagegen geredet. Da gibt es Einzelne, aber das nehme ich in der Breite der öffentlichen Diskussion auch nicht mehr so wahr. Ungeachtet dessen haben wir aber noch viele strukturelle Hürden. Und das ist einerseits das Betreuungsthema, was wir schon hatten. Das ist andererseits die Frage von lebensphasenorientierten Modellen. Und das ist das, wo Unternehmen wirklich etwas tun können, dass sie für jede Lebensphase Modelle anbieten, die erlauben, immer noch im beruflichen Alltag auch zumindest einen Fuß in der Tür zu haben, egal für welche Konstellation man sich entscheidet. Aber mich bewegt vor allen Dingen die Frage, wenn wir Diversität gesamtheitlich denken, dass das Thema Chancengerechtigkeit immer wieder daran scheitert, dass Bildungschancen in Deutschland so ungerecht verteilt sind. Also die Ausgangsbedingungen sind nachweislich einfach nicht die gleichen. Und das schaffen andere Länder, gerade im Norden Europas, deutlich besser, als wir das vermögen. Und ich glaube, dass es so früh schon ansetzt, dass es eine andere Normalität im Unternehmenskontext hat. Und auch hier können natürlich Unternehmen mitwirken. Wir engagieren uns als Energieversorger und Telekommunikationsunternehmen und IT-Dienstleister natürlich ganz stark im Bereich MINT-Förderung. Wie schaffen wir für die Themen ungeachtet des Geschlechts zu begeistern. Wir engagieren uns in Schulen und in Kitas für das Thema Bildung. Wir haben eine eigene EWE-Stiftung, die jährlich Initiativen auch fördert, um genau das auf den Weg zu bringen. Und wir sehen in Deutschland nicht die großen Sprünge, da bin ich völlig bei dir. Ja, es entwickelt sich, aber irgendwie so bei 20-25%, je nach Branche, zementiert es sich und vor allen Dingen in den Branchen gelingt es, wo auch tendenziell mehr Frauen tätig sind. Aber ansonsten sind die Schritte kleine und die werden aus meiner Sicht auch klein bleiben, wenn wir nicht das eigentliche strukturelle Thema gelöst bekommen.
Ja, das ist eine klare Meinung. Und du hast ja schon sehr viel gedanklich dich damit auseinandergesetzt. Und ich hoffe, mit unserem Gespräch tragen wir auch nochmal weitere Aspekte wieder zu der Diskussion hinzu. Aber jetzt am Ende möchte ich nochmal so einen kleinen Quick-Check machen. Was glaubst du, was ist eine Eigenschaft, die jeder angehende CEO braucht?
Insbesondere Zukunftseuphorie würde ich mir für jeden CEO wünschen, diesen positiven Blick auf die Zukunft, weil ich glaube, das braucht es mehr denn je, um in die Handlung zu kommen. Und ich glaube, dass Resilienz in vielen Facetten auch ein guter Berater ist, dass man gut mit sich im Kontakt ist und weiß, was gibt Energie und was zieht Energie und wie halte ich das für mich selbst in einer guten Balance.
Ja, und das nächste wäre, was wäre dein Rat an dein 25-jähriges Ich? Also, was würdest du deinen frühen Jahren empfehlen?
ich weiß gar nicht, ob ich mir mit 25 so gerne einen Rat geben würde, weil ehrlicherweise ist hier jede Erfahrung eine Lernerfahrung und retrospektiv ist das immer leicht, darauf zu schauen und dann möchte man vielleicht Schmerzen vermeiden, aber durch den Schmerz zu gehen ist ja wichtig, um zu wachsen. Und ehrlicherweise mit 25, lass mich überlegen, ich glaube, da war ich ziemlich wild, überzeugte Idealistin und hatte jede Menge Spaß im Leben und im Studium. Das möchte ich auch überhaupt nicht missen. Gleichzeitig war ich auch 25, als ich für ein Jahr zum Studieren und Leben in die Türkei gegangen bin. Und das war als Frau, als Freigeist, als glühende Demokratin auch nicht unbedingt immer einfach. Und dieser Herausforderung habe ich mich ganz, ganz bewusst gestellt, habe auch das für das Land mich sehr bewusst entschieden. Und daher würde ich, glaube ich, meinem 25-jährigen Ich zurufen, glaub an das Unmögliche. Mach das, was dir Spaß macht. Das sage ich auch immer in Entwicklungsgesprächen und achte darauf, was dir Kraft gibt und auf die menschlichen Beziehungen, die dir wirklich wichtig sind.
Ja, das ist doch mal ganz konkret anpackbar. Und wenn wir jetzt noch mal in die Zukunft gucken, welchen Impact möchtest du bei der EWE hinterlassen, wenn mal irgendwann deine Amtszeit endet, aus welchem Grund auch immer, aber was möchtest du hinterlassen, dass man sagt, ja, das war die Vera?
Naja, ich möchte den Unterschied machen. Das hatte ich ja schon gesagt. Was ist der Unterschied, dass es uns gelingt, eine schwierige Transformation im Schulterschluss mit den Sozialpartnern, also mit BetriebsrätInnen und mit den Gewerkschaften zu ermöglichen und zu zeigen, dass das geht und auch zu zeigen, dass HR in diesem gesamten Konstrukt eine ganz wichtige Rolle hat im Sinne einer People Company. Also auch HR als Unternehmung denken, KPIs, Statistiken, Steuerungsgrößen auch als selbstverständlich sehen, damit man vor die Welle kommt und ein gestaltendes Element in dem Ganzen hat. Radikal aus der Kundenperspektive gedacht. Und mit einer Verantwortung, dass die Dinge sich im Business auch rechnen. Wenn das so etabliert wäre, wenn ich irgendwann mal sage oder es irgendwann sich altersbedingt ergibt, dass man nicht mehr bei EWE ist, im Moment ist das gar nicht vorstellbar, weil ich hier so gerne bin, dann würde ich mich darüber richtig freuen.
Ja, das ist doch mal ein schöner Blick. Und ich finde auch ganz besonders bemerkenswert an unserem Gespräch, dass du sehr schön die neue Rolle von Personalwesen oder HR, wie man auf Englisch sagt, herausgearbeitet hast. Ja, ich glaube, die hat sich ja gewandelt. Und gerade in der Energiewende, das ist ja eine der größten Transformationen, die je eine Branche mitgemacht hat, ist genau diese People-Business und diese People-Sicht ganz besonders gefragt. Und deswegen ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke in deine Arbeit und gepaart mit diesen vielen operativen Empfehlungen. Also lieben Dank an Vera Weidemann. Ja, und liebe Hörer da draußen, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert doch unseren Podcast und teilt ihn gerne in eurem Netzwerk. Dann helft ihr uns auf diese Weise, noch mehr Menschen zu erreichen und unsere Themen unters Volk zu bringen. Ja. Und wer mehr über Female Success wissen möchte, geht mal auf die Webseite. Dort gibt es auch Artikel in einem Blog mit unseren operativen Empfehlungen. Und ansonsten sage ich erstmal ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Female Success. Und ja, tschüss und bis bald und tschüss, liebe Vera.
Tschüss, Marie. Vielen Dank.